das erste Mal mit Ensevil in Kontakt gekommen bei einem Open Space in Hamburg und das sah dann für mich nach einer guten Lösung aus, um viele von meinen privaten Problemen, die ich so habe, wenn ich mit Infrastruktur rumspiele, zu lösen. Und dann seitdem bastel ich damit rum. Das ist aber eher so ein Hobby von mir. Im echten Leben bin ich Softwareentwickler und benutze Tools eher so, solche Tools eher so am Rande. Genau, heute geht es um Ensevil und als erstes gehe ich mal kurz darauf ein, was ist Configuration as Code überhaupt? Also vielleicht kennen es einige, aber ich erzähle es mal kurz. Danach einmal kurz, was ist Ansible? Danach gehe ich auf die Grundlagen, also die Grundbegriffe ein, die man immer wieder liest, wenn man sich mit Ansible beschäftigt. Anschließend habe ich noch eine Live-Demo, wo wir einmal so eine Infrastruktur und die Konfiguration der einzelnen Knoten mit Ansible aufbauen. Und ja, wenn noch Zeit ist, dann gibt es noch weitere Informationen und ich erzähle euch noch kurz, wie ihr anfangen könnt, wenn ihr Bock habt. Genau, Configuration as Code. Warum überhaupt? Ich weiß nicht, wer von euch schon arbeitet, aber diejenigen kennen das vielleicht. Man hat die Softwareentwicklung und man macht da irgendwas und auf der QS läuft es total super. Dann gibt man das halt so an die Operations-Abteilung und dann funktioniert ja gar nichts mehr so. Und dem möchte man so ein bisschen entgegenwirken, indem man so was, solche Sachen macht wie Configuration as Code oder Infrastructure as Code. Und Infrastructure as Code hat Martin Fowler mal nett definiert, dass es halt ein Ansatz ist, um Infrastruktur von Systemen so zu behandeln wie Softwaresysteme selber. Und das ist natürlich total cool. Gerade so als Softwareentwickler findet man das cool, weil man kann alles automatisieren, man kann alles unter Versionskontrolle packen. Genau, man kann es halt auch testen, man kann es reviewen. Also ich finde das sehr cool. Warum habe ich hier ein Zitat gebracht von Infrastructure as Code und nicht von Configuration as Code? Das wird immer relativ häufig vermischt und außerdem kann Ansible auch beides. Also Infrastructure as Code ist so ein bisschen das Erschaffen von neuen Systemen, also quasi irgendwelche VMs hochfahren, solche Sachen. Configuration as Code ist mehr oder weniger eine VM zum Beispiel zu konfigurieren, aber theoretisch geht mit Ansible auch beides. Genau, also die Vorteile habe ich halt schon genannt. Also gerade solche Sachen wie, wenn ich eine Versionskontrolle habe, kann ich es reviewen, ich kann Rollbacks machen, ich kann es testen, ich kann es reviewen. Also das, was man halt so in der Softwareentwicklung macht, kann man plötzlich halt auch mit Konfiguration von Systemen oder halt auch mit der ganzen Infrastruktur machen. Und es ist halt auch alles explizit, also alles steht beschrieben. Und es ist nicht so, dass irgendein Entwickler im Kopf hat, auf welchen Knoten man welche Befehle ausführen muss, damit das System dann vielleicht das tut, was es soll oder auch nicht. Das ist ganz cool. Genau. Wie hilft uns Ansible dabei? Also Ansible ist erstmal menschenlesbare Automation. Das ist total gut. Wenn es menschenlesbar ist, Bash-Skripte sind das immer nur begrenzt. Erzähle ich euch nachher noch warum. Und ich kann damit alle möglichen Sachen automatisieren. Und das Schöne an Ansible, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Puppet oder solchen Sachen vergleicht, ist, die Einstiegshürde ist sehr gering. Also ich brauche eigentlich nur einen Rechner, der Python drauf hat, dann kann ich mir Ansible installieren. Meine Zielplattform braucht nur Python und irgendwie SSH-Zugang, damit ich halt darauf zugreifen kann. Und ja, das haben ja alle gescheiten Betriebssysteme quasi von Haus aus. Genau, und Ansible ist halt Community-powered und Open Source. Das hatte ich auch in der Ankündigung quasi schon erwähnt. Und es ist halt auch in erster Linie erstmal kostenlos. Wurde übrigens von Red Hat entwickelt. Naja gut, die wurden jetzt von IBM gekauft. Mal gucken, was das ändert. Aber so ist erstmal die Ausgangssituation. Genau. Ja, was kann Ansible? Erstmal primär Systeme in einen gewünschten Zustand bringen. Also mit Ansible definiert man den gewünschten Zustand und nicht die Operationen, die man ausführen muss, um dahin zu kommen. Außerdem kann Ansible mehrere Knoten gleichzeitig konfigurieren. Das ist praktisch, wenn ich mehr als einen Rechner konfigurieren möchte. Also auch da finde ich Ansible schon ganz praktisch, aber wenn man 2 oder 3 oder 4 oder 100 Rechner parallel konfigurieren möchte, dann ist es ganz cool, wenn man sich nicht manuell mit jedem Rechner einzeln verbinden muss, sondern irgendwie so ein Tool einen dabei unterstützt. Ja, Automatisierung ohne Code ist so ein bisschen widersprüchlich, weil ich gesagt habe, ist Configuration as Code. Was ich damit meine, ist, dass es eine deklarative Syntax hat. Also nicht, ich beschreibe nicht, was ich tue, sondern ich beschreibe nicht, wie ich es tue, sondern ich beschreibe nur, was ich erreichen möchte. Und das ist gerade, wenn man das jetzt mit normalem, Code vergleicht, von der Komplexität meistens deutlich geringer und deutlich besser zu verstehen. Genau. Und Ansible bietet halt ganz viele verschiedene Module, um verschiedene Systeme zu konfigurieren. Also es gibt welche, mit denen ich Windows-Systeme konfigurieren kann. Ich kann irgendwie Filesysteme zurecht konfigurieren. Ich kann User anlegen. Ich kann in der Cloud Dinge konfigurieren. Also erstmal ganz viel nimmt es mir vielleicht ab, was gut dokumentiert ist, wo ich nicht genau wissen muss, welche Shell-Befehle ich ausführen muss. Das sehen wir nachher im Beispiel auch noch genauer. Genau. Ja, was habe ich bis jetzt mit Ansible gemacht? Einmal habe ich so ein paar Server, die ich halt für Webhosting und E-Mail-Server und solche Sachen verwende. Die konfiguriere ich mit Ansible. Privat habe ich so ein Heimautomatisierungssystem auf dem Raspberry Pi laufen. Das habe ich mittlerweile mit Ansible konfiguriert, weil früher hatte ich immer so ein bisschen Angst, wenn das abschmiert. Und ich habe mir immer Backups gemacht und so. Und dann hatte ich immer Angst vor Updates. Und das ist jetzt alles weg, weil ich einfach blankes System drauf spiele, einmal Ansible ausführe und mein System funktioniert wieder. Und ich habe auch in meinem vorherigen Job schon mal so ein paar Prototypen für ja, IoT-Devices mit Ansible konfiguriert und darauf halt Azure Edge und Docker und solche Sachen installiert. Eigentlich waren das auch nur Raspberry Pis, aber Things klingt irgendwie cooler, deshalb steht das da. Genau. Kommen wir zu den Grundbegriffen, die man eigentlich immer sieht, wenn man Ansible-Dokumentation liest. Also Ansible-Dokumentation ist übrigens total super, die ist ziemlich gut. Playbooks, das ist so das Top-Level-Konstrukt, mit dem Ansible halt arbeitet. Ein Playbook kann alles mögliche enthalten, Task, Roles, Handlers, kommen wir gleich dazu, was das ist. Und es beschreibt halt letztendlich, in welchen Zustand ich ein Inventar bringen möchte. Also auch dieser Begriff wird noch gleich erklärt. Und im Prinzip ist das erstmal nur so ein YAML-File. Also einige sind bei Ansible alles YAML-Files, also YAML, ich weiß nicht, wer es kennt, das ist so ähnlich wie JSON, nur ohne so viele Klammern. Also eigentlich nur Datenstrukturen. Genau, also kommt so ein bisschen aus der Python-Welt, wo man eher mit Eindrückungen arbeitet. Ist ganz nett zu schreiben, ist ganz nett zu lesen. Genau. Also hier sieht man das, hier Site, hier unten, das wäre so ein Playbook. Aber im Prinzip, man sagt auch häufig, dieses ganze Teil ist ein Playbook. Und man sieht halt, da drin sind halt irgendwelche Rollen und Inventar, das sieht man hier unten. Komme ich gleich noch zu. Genau. Tasks, ja, das sind ja Aufgaben, die werden immer in der definierten Reihenfolge, also von oben nach unten ausgeführt und nicht parallel. Also zwar parallel auf mehreren Knoten, aber auf einem Knoten wird immer nur ein Task zur Zeit ausgeführt. Das ist praktisch, weil ich nach jedem Tag eigentlich weiß, in welchem Zustand sich das System gerade befindet. Genau, die werden halt auf alle Maschinen angewendet und die führen halt ein Modul mit bestimmten Argumenten aus. Also Module sind halt Sachen, die sind vordefiniert, bestimmter Aktionen sozusagen. Hier hat man mal ein Beispiel, wie das aussieht. Das Ganze hier ist sozusagen Task. Der Task kann einen Namen haben, das ist so gewissermaßen Freitext hier oben. Dann ist ein Modul definiert. Das kann halt irgendwelche Argumente haben und ja, noch ein paar andere Sachen kann man definieren, aber so sieht es erstmal auf der ersten Ebene aus. Genau, Module sollten idempotent sein, heißt so viel wie, wenn ich sie mehrfach ausführe, komme ich immer wieder zum gleichen Ergebnis. Das ist extrem wichtig, weil ich natürlich nicht weiß, in welchem Zustand sich mein System vielleicht befindet. Und also ein Beispiel wäre, wenn ich zum Beispiel möchte, also nicht idempotent wäre es, wenn ich zu einer Datei eine Zeile hinzufüge. Idempotent wäre es, wenn ich definiere, okay, in dieser Datei soll sich diese Zeile befinden. Und dementsprechend so arbeiten eigentlich alle Ansible-Module. Und da ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Genau, und die bringen eine bestimmte Eigenschaft von einem System in einen gewünschten Zustand. Also jedes Modul konzentriert sich auf eine Sache mehr oder weniger. Ansible stellt einen ganzen Haufen eigene Module zur Verfügung, aber letztendlich ist Open Source, man könnte es theoretisch auch erweitern. Ich habe irgendwo auch was von 750 Modulen gelesen, ich bin mir also nicht ganz sicher, was da stimmt, aber über 450 stimmt auf jeden Fall. Genau, und das hatte ich gerade schon, also Package ist zum Beispiel ein Modul, das ist letztendlich ein Modul, mit dem ich Pakete installieren kann auf einem System. Also unter einem Ubuntu würde das im Hintergrund vielleicht sowas wie ein apt-get ausführen, also apt-get install, unter einem anderen System halt entsprechend was anderes. Das Modul braucht halt einen Namen von dem Paket, das es installieren möchte und einen Zustand, der für dieses Modul gelten soll. Also hier steht irgendwie nicht Install, sondern hier steht Present, weil der Zustand ist, ja, das Paket soll da sein. Ich könnte auch Absent hinschreiben, dann wird das entsprechend entfernen. With Items ist so eine Spezialität, kann man sich vorstellen wie ein For Loop. Und With Items braucht halt ein Argument, das muss eine Liste sein, die kann aus einer Variable kommen oder einfach hingeschrieben sein. Und der würde dann dieses Modul für diese Items ausführen, also für UFW und Fail2Ban in dem Fall. Genau, und das Ergebnis hinterher, ja?
Ich habe eine kurze Frage, und zwar, dass du jetzt verschiedene Paketmanager bedienst. In verschiedenen Paketen.
Guter Punkt, das wird es nicht. Dann müsste Ansible ja immer genau wissen, bei allen Paketen, wo es sie herbekommt, etc. Was man da häufig macht, ist, dass man das hier nicht hier am Platz definiert, sondern in Variablen. Und man kann also systemabhängig unterschiedliche Variablen laden sozusagen. Dadurch kann man das dann halt lösen, das Problem. Genau. Also das hier Package, genau, das ist ein Paketmanager, der, also steht dann auch, wenn man Package sich die Dokumentation anguckt, steht da auch drin, ja, das ist halt systemunabhängig, aber die Pakete müssen so benannt sein, wie sie auf der Zielplattform halt auch heißen. Viele Module arbeiten dementsprechend, oder viele Playbooks arbeiten dementsprechend damit, dass sie halt je nach ist es ein Debian oder ist es ein Red Hat oder keine Ahnung was, arbeiten oder Fedora arbeiten die halt mit eigenen Variablen. Genau. Ja, Händler werden am Ende ausgeführt, falls notwendig. Das sieht man hier. Notify, Restart Apache. Restart Apache ist ein Händler, den muss ich definieren in einem extra File und das mache ich so, also im Prinzip wie ein Task, also ich kann wieder einen Namen vergeben, mit dem ich ihn hier identifizieren kann und ich definiere ein Modul und sage, was da passieren soll. In diesem Fall Service ist ein Modul, mit dem ich Services kontrollieren kann. In diesem Fall möchte ich den HTTP-Daemon in den Zustand Restarted bringen. Ja, was heißt jetzt, was notwendig ist? Naja, das ist das ganz coole an Ansible, dass es erkennt, ob ein Modul angewendet werden muss oder nicht, beziehungsweise ob das Anwenden eines Moduls den Zustand des Systems verändert. Also wenn ich hier sage, ich möchte mit dem Modul Template eine Datei von dieser Quelle zu dieser Destination kopieren, dann guckt er sich halt an, okay, ändert das überhaupt diese Datei oder liegt die da schon in genau dem Zustand vor? Ja, wenn es die ändert, wird der Händler ausgeführt. Und wenn es die nicht ändert, weil die schon genauso ist, wie sie sein soll, dann wird der auch nie ausgeführt. Genau, übrigens Template ist, also Ansible nutzt so eine Template-Engine, die nennt sich Jinja 2 und damit kann ich halt Variablen in diesen Templates verwenden und die werden durch Ansible automatisch ausgeführt und hier liegt dann nachher eine gültige Konfigurationsdatei. Genau, Inventories hatte ich schon kurz mal erwähnt. Genau, da definiere ich sozusagen das, worauf dieses Playbook angewandt werden soll. Also die Server, auf die es angewendet werden soll, vielleicht noch spezielle Variablen, sowas. Ich kann auch Server in Gruppen packen und ich kann auch mehrere Inventories haben. Zum Beispiel könnte ich eins haben für Staging und eins für Production und die unterscheiden sich halt dann durch die Hosts, die da drin definiert sind. Genau. Inventories sind statisch oder dynamisch. Statisch können die in einem INI-File definiert werden oder auch in einem YAML-File, also da ist man ein bisschen frei. Und dynamisch ist halt durch Skripte, das ist halt praktisch, wenn ich irgendwie eine dynamische Infrastruktur habe und gar nicht genau weiß, okay, welche Server muss ich eigentlich alle konfigurieren, dann kann ich mir irgendwie ein schlaues Skript schreiben, das das rausfindet und mir dann dynamisch mein Inventory generiert. Das ist dann eher, wenn man so Richtung Cloud-Setup geht, aber damit habe ich noch keine Erfahrung, kann ich euch also gar nicht so viel zu sagen. Genau, Rollen sind ziemlich cool, die machen nämlich Ansible sehr mächtig. Das sind halt irgendwelche Sammlungen von Aufgaben, Dateien, Templates, Variablen, alles Mögliche. Und damit kann ich mein Playbook strukturieren. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Playbook eine ganze Infrastruktur konfigurieren möchte, in meinem Beispiel mache ich das, dass ich einen Load Balancer habe, ich habe App-Server, ich habe einen Datenbank-Server und dann habe ich eine Rolle für App-Server und ich habe eine Rolle für Datenbank-Server und kann das strukturieren. Das ist ganz nett. Noch cooler ist, ich kann die wiederverwenden, ich kann die ja in sowas wie ein Docker-Hub reinpacken, nämlich Ansible Galaxy und dann können andere sie auch benutzen. Also ich benutze zum Beispiel zum Konfigurieren von meinem Datenbank-Server nachher eine Rolle, die ich nicht selber geschrieben habe, sondern die mir irgendjemand anders geschrieben hat, die kann ich mir automatisch von dieser Ansible Galaxy runterladen und dann kann ich sie ausführen, mit bestimmten Variablen konfigurieren und dann muss ich nicht wissen, wie das genau im Detail funktioniert. Ich kann es mir aber auch angucken, weil die liegen halt auch alle auf GitHub rum und so kann ich auch sehr gut aus diesen Rollen wieder lernen, wie man mit Ansible arbeiten kann. Sehr, sehr, sehr mächtig. Und im Vergleich zu Docker Hub, wo ich immer sagen muss, von welchem Base-Image ich irgendwie mein Image ableite, kann ich ganz viele verschiedene Rollen verwenden. Und das ist ganz nett. Ja, Live-Demo. einmal kurz das Szenario ist, ja, das möchte ich ungefähr konfigurieren, also vier Server, einer ist ein Load Balancer, zwei sollen irgendwie die App ausführen und hinten dran gehen sie auf eine gemeinsame Datenbank. Also ist ein künstliches Beispiel, aber so ähnlich sieht es häufig tatsächlich aus, aus Gründen. Genau, also wie man vermuten kann, ich mache die Demo, also diese Infrastruktur baue ich mir mit Vagrant erstmal auf, damit ich lokal quasi diese Infrastruktur habe. Also ich baue mir da vier VMs zusammen, die nichts weiter enthalten als ein Ubuntu Base Image. Und dann führe ich Ansible aus, also ein Playbook, das ich geschrieben habe, und ja, konfiguriere diese ganzen Knoten so, wie wir es eben gesehen haben. Und am Ende sollte man sehen, wenn das Internet mich nicht im Stich lässt, dass man den Load Balancer ansprechen kann und abwechselnd auf dem einen oder auf dem anderen Knoten landet und die hinten dran dieselbe Datenbank nutzen. Ja. Das Ganze ist auch alles auf GitHub, also sowohl die Folien als auch der Source Code der App, als auch die Ansible Playbooks. Und wenn ihr damit spielen wollt, dann könnt ihr es euch da runterladen. Genau. Gut, erstmal zeige ich euch mal so ein bisschen ja das Playbook. Also hier ist einmal diese ja, Infrastruktur, die ich mir jetzt halt nicht mit Ansible zusammenbaue, sondern mit Vagrant. Ja, ich habe halt diese vier Server. Und die haben eigentlich nur so ein Ubuntu-Base-Image und werden aufgebaut. Hier unten habe ich mal was auskommentiert, weil ich das nochmal kurz zeigen wollte. Das ist ganz cool, wer mit Vagrant häufiger arbeitet. Man kann auch direkt diese Vagrant-VM mit Ansible provisionieren. Das heißt quasi, in dem Moment, wo man Vagrant startet, könnte man ein Playbook ausführen, das dann automatisch diese VM so konfiguriert, wie man sie gerne hätte. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil ich eher zeigen wollte, wie das in einem ja, echten Serverumfeld funktioniert. Genau. Gucken wir uns erstmal diese Vagrant Indie an. Das ist mein Inventory, also worauf möchte ich, ja, worauf möchte ich mein Playbook ausführen. Diese Variablen hier oben, also all ist eine Gruppe, ja, da sind alle Knoten drin, die ich definiert habe. Und ich definiere bestimmte Variablen dafür. Das ist, hier oben ist jetzt alles Vagrant-spezifisch. Normalerweise bräuchte man das jetzt nicht. Also ich sage hier einmal, okay, der User, mit dem Ansible sich mit SSH verbindet mit den Knoten, ist heißt Vagrant. Und der soll auf jeden Fall das File, dieses SSH-File nehmen, was also mein Private Key für Vagrant. Und hier definiere ich, dass er halt die Host nicht checkt. Das mache ich einfach nur deshalb, weil diese Hosts natürlich jedes Mal irgendwie, ja, anders sind und er ansonsten sagen würde, ah, ich kenne den Host, aber der war früher anders und jetzt musst du irgendwie deine Konfigurationssachen wieder löschen, das ist einfach nur komfortabel. Deshalb sage ich hier für alle Hosts in diesem, ja, in Inventory, mach das so. Genau, ich habe eine Gruppe von LB-Servers, Load Balancer, da ist nur einer drin, LB01. Ich habe App-Server, da habe ich zwei Stück drin, App1 und App2. Und ich habe eine DB-Servers-Gruppe, da ist der Server DB01 drin. Genau, nee, da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Nee. Also, kann man einmal kurz gucken. Wie man sieht, kann er keine Verbindung aufbauen, einfach da läuft noch nichts. Das Ding ist zwar irgendwie da, also ich habe diese VMs schon mal alle hochgefahren, weil das nur Zeit kostet, aber da läuft noch nichts. So, jetzt gucken wir uns mal das Playbook an. Site ist mein Top-Level-Playbook, das ist so ein bisschen Ansibles Standard-Style, dass man irgendwie das Haupt-Playbook irgendwie Site nennt. Das ist ganz gut, wenn man sich an so ein paar Konventionen hält, weil dann jeder, der sich so ein Playbook anguckt, direkt weiß, wo er nachsuchen muss. Und das Ding macht eigentlich nichts mehr, als die einzelnen ja, Sub-Playbooks zu importieren. Also das sind jetzt hier drei Tasks, die jeweils nur ein Modul ausführen, das Import-Playbook heißt. Und erst führt er das für die Apps, DB-Server aus, dann das für die App-Server und dann das für die Load-Balancer. Und die sehen alle relativ unspektakulär aus. Zum Beispiel das für die LB-Server, also für Load-Balancer, sagt, ich möchte diese Rollen hier auf alle Hosts anwenden, die in der Gruppe LB-Servers sind. Become heißt, so viel wie ich möchte, das Ganze mit Root-Rechten ausführen. Man kann das auch pro Task ein- und abschalten oder auch einen anderen User wählen, mit dem man es ausführen möchte. Ich war jetzt hier faul und ja, nicht so auf Sicherheit bedacht und habe erstmal alles mit Root gemacht. Das ist immer praktisch. Genau. Und was man hier sieht, ist, ich führe eine Rolle Common aus und ich fülle die Rolle LB-Server aus. Common ist sozusagen eine Rolle, die ich auf allen Knoten ausführen möchte. Deshalb sehen die eigentlich alle genau gleich aus, außer dass ich nur die Rolle da drunten austausche und den jeweiligen Server. Meine Rollen habe ich hier definiert und man sieht das genau, dass das halt die sind, die hier immer stehen. Also Common oder LB-Server. Genau, und wenn ich das hier ausführe, dann weiß er automatisch, okay, er soll innerhalb dieser Rolle nach Tasks suchen, die unter Tasks liegen müssen, in dem Main-YAML. Also das ist sozusagen die vorgegebene Struktur, die Ansible erwartet. Und wenn die da ist, dann kann es das alles automatisch hinbekommen. Ansonsten muss man noch andere Tasks verwenden. Es gibt auch Tasks, um Tasks zu importieren. Also zum Beispiel machen das viele Rollen, die plattformunabhängig sind, dass sie in der Main-YAML gucken, okay, welches Betriebssystem läuft hier gerade, und dann wählen sie irgendwie eine andere Taskdatei aus, um dieses entsprechende Betriebssystem zu konfigurieren. Genau. Hier sehen wir mal zwei Tasks in dieser Common-Role, die auf allen Knoten ausgeführt wird. Einmal, ja, einen habe ich Print Hello World genannt, und genau, der ist, gibt eine Debug-Message aus, und die Message ist Hello Metanuke from, und dann hier substituiere ich eine Variable, also das ist diese Syntax, um eine Variable zu verwenden, und Ansible Host ist der Host, auf dem es gerade läuft. Ich kann auch Tags vergeben. Tags kann ich an alles Mögliche dranhängen, also meistens an Aufgaben, also Tasks. Und damit kann ich dann nachher sagen, ich möchte nur die Tasks ausführen, die das Tag Common haben, zum Beispiel. Genau. Und danach setze ich noch die Zeitzone mit dem Modul Timezone auf die Zeitzone mit dem Namen Europe Berlin. Und das ist mein Common, ja, meine Common Role. Das können wir gleich einfach schon mal uns angucken, wie das aussieht. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Also, kann man das lesen da oben? Oder soll ich ein bisschen weiter nach unten? So, also der Befehl, um Playbook auszuführen, ist Ansible Playbook. Dann gebe ich an, welches Playbook. In diesem Fall möchte ich site.yaml. Mit minus i kann ich angeben, auf welches Inventory. Ich möchte das auf mein Vagrant Inventory anwenden. Und ja, jetzt Vault Password ist noch ein weiteres Ansible-Konstrukt, und zwar kann ich Dateien mit Ansible Vault verschlüsseln und dann halt auch in unter Versionskontrolle bringen. Und das ist praktisch, wenn ich Variablen zwar mit ja mit unter Versionskontrolle bringen möchte, aber halt nicht unverschlüsselt liegen haben möchte. Zum Beispiel, weil ich da irgendwie ein Datenbank-Passwort oder sowas drin habe, könnte ich sie mit Ansible Vault verschlüsseln, und damit er hier in der Lage ist, das wieder ja zu entschlüsseln, muss ich ihm sagen, welches Passwort. Das kann ich auf verschiedene Weisen machen. Ich kann ihm eine Datei angeben, wo es drin steht. Das habe ich jetzt hier der Einfachheit halber mal gemacht, weil ich nicht die ganze Zeit beim Vorbereiten so viel tippen wollte. Ich kann auch Ask Vault Passwort als Argument hier angeben, und dann ja, dann würde er, also das hier oben, Ask Vault Pass, und dann würde er mich einfach fragen und ich muss das eingeben. So, und was wollte ich jetzt? Ich wollte das nur mal mit Tags ausführen. Common und List Task mal machen. List Task ist ein Befehl, der mir statt das auszuführen, dieses Playbook, einfach nur auflistet, welche Tasks ausgeführt werden. Also ich sehe hier in diesem Playbook sind drei Plays, so nennt man das. Also einer, der sich auf die DB-Server stürzt, einer für die App-Server, einer für die LB-Server, wenig überraschend. Und auf allen werden diese Sachen ausgeführt. Und das kann ich einfach mal machen. Genau, und was ich hier sehe, als erstes sammelt Ansible so ein paar Informationen über das System zusammen, also findet raus, was da für ein Betriebssystem läuft, ein paar, was ist installiert, worum geht's hier überhaupt. Dann führt er diesen Task aus Print Hello World, und die Message ist halt das, was ich da eingestellt habe. Also man sieht, diese Variable, die da war, wurde durch den entsprechenden Namen substituiert, und er updatet die Timezone, weil die anscheinend auf einer anderen Timezone war. Und das sehe ich jetzt bei allen Servern. Ich sehe zum Beispiel auch, als er das auf die App-Server angewendet hat, hat er das auf zwei Knoten angewendet. Da waren halt zwei. Genau. Und am Ende kriege ich eine Zusammenfassung und sehe, ja, ist alles okay. Was hat sich geändert? Und wenn ich es jetzt nochmal ausführe, dann sehen wir auch, dass er bei diesen Tasks, mit denen er die Zeitzone gesetzt hat, das war der hier, sagt er jetzt nur noch okay. Also er hat das nicht mehr gemacht, weil es war schon so. Und als Zusammenfassung, es ging einmal jetzt viel schneller, und als Zusammenfassung sagte auch, okay, hatten sich keine Knoten mehr geändert. Also es, mit anderen Worten, das war genau der Zustand, der es auch sein sollte. Genau. Gucken wir uns mal eine spannendere Rolle an, und zwar LB-Server. LB-Server habe ich einfach mit Nginx gemacht. Ich installiere mir Nginx in der neuesten Variante, und ich konfiguriere den Load Balancer, indem ich einfach ein Template dahin kopiere. Also Templates habe ich definiert unter Templates Load Balancer Conf J2, also wieder das Jinja2-Format, und ich möchte das einfach als Default-Seite von Ansible halt hinkopieren, und Notify soll sein, ja, starte Nginx neu. Genau, und meine Konfiguration sieht einfach so aus, das ist erstmal so ein bisschen Standard Nginx. Ich habe jetzt Port 80 gewählt, wie gesagt, ich war nicht so auf Sicherheit bedacht bei der ganzen Geschichte. Und ich leite das an diesen App-Server hier weiter, und hier ist dann diese Jinja 2 Magie, die sagt, für alle Server in der Gruppe App-Servers fügt eine Zeile ein, die Server und dann halt Servername heißt. Und das würde in meinem Fall dann zwei Zeilen einfügen, einen für App01 und einen für App02. Genau. Spannender wird's bei dem Datenbankserver. Also einmal, was ich hier mache, ich gebe mal zum Beispiel Variablen aus, das kann man auch machen, dann sieht man so ein bisschen, was da drin ist. Also Variablen können halt auch ganze Datenstrukturen sein. Und dann wird es spannender, ich inkludiere eine Rolle, die mir MySQL definiert, also oder installiert. Ich war da halt faul und habe es mir nicht selber geschrieben, sondern ich habe halt eine Ansible-Rolle verwendet, was man sehr häufig so macht. Und die macht das dann für einen. Und danach kopiere ich eine Datei rüber, und mit der ich, also eine SQL-Datei, mit der erzeuge ich einfach nur eine Tabelle da drin, die ich nachher für meine App brauche. Genau. Die Variablen, die ihr hier seht, die sind zum Teil unter vars definiert. Das sind nämlich diese Variablen, die diese Rolle, die ich da einbinde, erwartet. Das ist bei der dokumentiert, da kann man nachlesen, was braucht die. Und ich muss mir jetzt nur überlegen, okay, was muss ich da definieren? Und ich habe das hier mit anderen Variablen belegt. Also das sind die Variablen, die diese Rolle erwartet. Aber extern verwende ich eigene Variablen, die ich mir weiter oben definiert habe. Die habe ich mir in so einer Datei definiert, die ich halt mit Ansible Vault verschlüsselt habe. Das ist die hier. Wie gesagt, kann man nicht erkennen. Mit Ansible Decrypt kann man es halt entschlüsseln. Und das wird während des Ausführens des Playbooks halt auch einfach gemacht. Also ich kann das hier auch mal machen. Mein Passwort, das ist hier übrigens Visual Studio Code. Da gibt es ein Plugin für Ansible, das einem hilft. Das ist halt eigentlich der Nachteil, dass man das Passwort sieht, wenn man es eingibt. Fish123. Und dann habe ich sie da im Klartext liegen. Und verschlüsseln geht genauso. Fish123. Und dann liegt sie wieder in der alten Form vor. Genau, also das ist ein relativ einfacher Weg, wie man halt solche Variablen hinterlegen kann, ohne dass sie kompromittiert werden, also dass sie halt verschlüsselt sind. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich jetzt mit zwei Leuten an dieser Datei gleichzeitig ändere, das zu diffen wird sehr schwierig. Also bis hin zu unmöglich. Also insofern muss man auch da gucken, dass man das ein bisschen mit Vorsicht einsetzt. Genau. Das ist so ungefähr diese Datenbank-Server-Rolle. Dann fehlt jetzt nur noch eine, nämlich die für die App-Server. Meine App habe ich mir mal schnell mit Node.js zusammengebastelt, mehr schlecht als recht. Deshalb installiere ich erstmal die Rolle Node.js, von dem gleichen Typen übrigens. Anscheinend hatte der ähnliche Anforderungen wie ich. Dann installiere ich mir noch Git, weil ich es mir aus dem Git ziehe. Ich installiere mir PM2 mit dem NPM-Modul. NPM ist halt Node Package Manager, und PM2 ist halt so ein Prozessmanager für Node.js-Applikationen. Ich erzeuge einen Ordner mit dem File-Modul mit allen möglichen Parametern und klone mir anschließend mein Repository rein, wo die App auch liegt. Nehme ich die Konfiguration, die ich in den Templates habe. Das ist dann quasi die Konfiguration, die die App braucht. Da schreibe ich rein, wo findest du die Datenbank, mit welchem User kannst du dich in der Datenbank anmelden, und solche Sachen, die schreibe ich da rein. Also das ist eine Konfiguration, die meine App dann einfach zur Laufzeit lädt. Und ja, da stehen diese ganzen Infos drin. Genau. Ja, spannender wird es hier. Da habe ich nämlich ein bisschen ja, tiefere Ansible-Magie schon fast verwendet, könnte man sagen. Check PM2 ist ein, ja, ein Task, den ich mir definiert habe, der führt ein Shell-Kommando aus. Shell-Kommandos sind ein der wenigen Module, die nicht unbedingt idempotent sind, weil da kann ich alles machen. In meinem Fall gucke ich mir an, welche Prozesse gibt es, und ich suche den Prozess, der My App heißt, weil meine App heißt My App. Und ich registriere eine neue Variable mit App Exists. Also dieser Befehl gibt als Return Code 0 zurück, wenn die Zeile gefunden wurde, oder 1, wenn die Zeile nicht gefunden wurde. Dann habe ich aber erstmal ein Problem, weil Ansible wertet normalerweise Return Codes automatisch aus. Also wenn ein Return Code größer 0 ist, dann schlägt erstmal der Play Fail und der sagt mir, ja, es ist kaputt. Und deshalb definiere ich hier um, was Fehlschlagen heißt, und ich sage halt failed when. Und App Exist enthält halt, das ist typisch fürs Shell-Modul, ein Feld RC für Return Code, und ich sage failed, wenn dieses Feld größer als 1 ist. Also ansonsten ignoriere es. Und changed, wenn, sage ich hier, da kann ich entweder sagen, wann soll denn das als changed markiert werden. Ich sage false, weil ich, es ist ja nur ein Lesender, ich prüfe ja nur einen Zustand, ich ändere damit keinen Zustand, also sage ich, das ändert das nie. Genau. Und ja, danach habe ich dann das Löschen dieser My App. Wenn sie schon da ist, dann lösche ich sie und starte sie dann neu. Und das mache ich nur, wenn der Return Code 0 ist, also wenn ich vorher herausgefunden habe, dass das Ding existiert. Also vorher hatte ich das anders. Da hatte das Problem, dass dieses Delete beim ersten Ausführen immer fehlgeschlagen ist, weil diese App noch gar nicht da war. Dann hatte ich da so einen großen roten Block in meiner Konsole, und ich habe zwar gesagt, so, okay, ich ignoriere, dass es fehlgeschlagen ist. Also man kann auch Ignore Failure oder sowas definieren. Dann schlägt nicht das ganze Playbook fehl, aber es ist irgendwie hässlich und erstmal irritierend, und dann habe ich es mal so gemacht, genau. Und danach führe ich mit einem Kommando einfach meine App aus. Ja, so ungefähr sieht das Playbook aus. Ich führe das einfach mal im Hintergrund schon mal aus. Ich nehme jetzt hier diesen Tag für Common mal weg. Das heißt, ich führe das ganze Playbook auf allem aus. Ja, wie gesagt, das ist jetzt sehr von der Internetverbindung abhängig, weil sich diese ganzen Knoten jetzt halt ja, Pakete runterladen. Also was man hier sieht zum Beispiel ist, ich inkludiere hier diese Rolle für MySQL. Die hat da schon irgendwo liegen, weil ich sie schon dahin installiert habe. Das erzähle ich euch gleich noch. Und die guckt sich halt auch schon an. Das sieht man hier, welches Betriebssystem habe ich hier eigentlich. Dann erkennt er, okay, das ist irgendwas Debian-mäßiges, nämlich Ubuntu, und lädt zum Beispiel hier die Variablen für Debian. Also das ist anscheinend schon spezifisch. Und dann führt er halt alle möglichen Sachen aus. Ja, genau, mal gucken. Also, das müssen wir uns nicht die ganze Zeit angucken. Ich lasse es einfach im Hintergrund laufen. Also bei mir lokal, also zu Hause hat es 5 Minuten gedauert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier sogar noch ein bisschen länger dauert. Genau. Aber so läuft er halt durch, und man sieht halt auch, welche Tasks führt er aus, welche nicht. Einige überspringt er, weil zum Beispiel die nicht angebracht sind. Zum Beispiel überspringt er alles, was nicht für ein bestimmtes Betriebssystem gedacht ist. Genau. Und ich habe es halt so definiert, dass er erst das Playbook für den Datenbankserver ausführt. Deshalb sehen wir jetzt hier gerade alles, was den Datenbankserver betrifft. Damit ist er jetzt gerade, also ich baue die Konfiguration sozusagen von hinten nach vorne auf. Erst den Datenbankserver, dann die App-Server und am Ende den Load Balancer. Genau, und jetzt sehen wir gerade, dass er bei den App-Servern ist, und auf denen installiert er halt parallel immer die ganzen Sachen, die ich für die App brauche. Ich zeige euch jetzt in der Zwischenzeit, während wir hier warten, einmal kurz die App. Wie gesagt, die ist extrem hässlich, weil ich die mal kurz zusammengeklöppelt habe, und die macht eigentlich nichts weiteres, als ja, einen Server zu öffnen, auch auf Port 80. Also ich glaube, wobei ich weiß gar nicht, ob sie das hier schon weiß. Ich glaube, das kommt aus der Konfiguration. Mal gucken, kann ich das hier auch kleiner machen? Ja. So, genau. Und also am Anfang lädt sie sich diese Config. Das ist die ich mit Ansible überschreibe, mit den Parametern, die ich halt im Vagrant-Umfeld halt brauche, also mit dem DB-Hostname, User etc. Und die öffnet eigentlich nur dann einen Port, und darauf lauscht sie dann, dass jemand halt irgendwie eine GET-Anfrage macht. dann führt sie ein Datenbank-Query aus, einfach nur ein Insert-Into, total langweilig. Also meine Tabelle enthält auch nur das ID-Feld, das Auto-Increment ist, einfach nur, weil ich demonstrieren wollte, okay, die gehen beide auf die gleiche Datenbank und die IDs gehen fortlaufend nach oben sozusagen. Und ja, wenn das alles klappt, dann füllt sie halt hier so ein kleines Template mit dem Hostname, den sie aus der Konfiguration bekommt und mit der ID, die sie aus der Datenbank bekommt. Und das, dadurch sollten wir sehen, dass sich der Hostname immer abwechselt, weil ich halt eben Load Balancer habe und die ID fortlaufend ansteigt, weil die hinten auf die gleiche Datenbank geht. Also total idiotische Anwendung, aber ist halt einfach nur, um das zu demonstrieren. Genau. Genau, also wir sind jetzt schon bei den App-Servern, also da installiert er jetzt halt noch Pakete. Das kann noch eine Weile dauern. Einmal kurz gucken, ob ich in meiner Konfiguration noch irgendwas Interessantes vergessen habe. Ja genau, also das, wie diese ganzen Befehle funktionieren, oder dass zum Beispiel dieser Shell-Befehl einen Rückgabewert oder ein Feld RC hat, das kann man in der Doku alles nachlesen von Ansible. Also zu den einzelnen Modulen gibt es immer sehr ausführliche Dokumentation, die auch genau sagt, welche Parameter kann ich angeben, welche muss ich angeben, was könnte ich angeben, auch immer nett mit Beispielen, sodass man sich das meiste eigentlich nur zurecht kopieren muss. Das ist ganz praktisch. Man kann allerdings auch so ein Playbook ausführen mit Verbose als Zusatzargument und dann gibt er halt für jeden Befehl, den er ausführt, auch komplett als JSON dargestellt die Datenstruktur zurück, die dieser Befehl zurückgibt. Also dann kann man sich das auch abgucken, was es da gibt. Genau. Genau, kommen wir nochmal zu dieser Ansible Galaxy-Geschichte. Ich kann nicht einfach eine Rolle verwenden, sondern ich muss sie erstmal irgendwie mir lokal installieren, weil sonst weiß er halt gar nicht, wo er sie herbekommen soll. Das kann ich machen mit Ansible Galaxy heißt der Befehl. Ich habe das hier mal aufgeschrieben, Ansible Galaxy install-r und dann eine Datei zu einer Requirements-YAML-Datei. Und eine Requirements-YAML-Datei kann wieder andere Requirements-YAML-Dateien inkludieren. Und ich habe zum Beispiel für die Rollen, wo ich Requirements habe, so eine Datei angelegt und auf dem Top-Level die einfach inkludiert. Das heißt, ich kann am Top, also auf der obersten Ebene, kann ich einfach diesen Befehl einmal ausführen und er installiert mir dann für den DB-Server die Requirements, die ich da definiert habe, und für den App-Server die Requirements, die ich da definiert habe. Also hier sieht man das aus dem App-Server. Da steht eigentlich nur drin, ein Requirement, Source, Galingai Node.js. Also das ist das, was es auf wie es auf Ansible Galaxy heißt. Und genau. Man kann auch da andere Sachen angeben, irgendwie zum Beispiel auch GitHub-Repositories direkt. Man kann aber auch seine eigenen Ansible-Roles, wenn man welche hat, auch auf Ansible Galaxy publishen. Genau, das hatte ich allerdings natürlich hier schon vorher mal gemacht. Okay, jetzt sehen wir, hier ist irgendwas fehlgeschlagen. Er wollte den neuesten Stand von Nginx ausführen, installieren. Das konnte er jetzt anscheinend nicht machen. Vielleicht, weil gerade Netzwerkprobleme sind, vielleicht auch, weil gestern gab es da ein Problem, dass er den Knoten nicht erreichen konnte, weil die irgendwie gerade was an ihrer Paketstruktur gemacht haben. Also die von diesem Repository hier, das könnte man versuchen zu lösen, indem man erstmal es normal ausführt. Das ist eine Möglichkeit. Also ich führe das jetzt mal ein bisschen, also man kann, genau, kann jetzt hier so ein Retry, also dann versucht er halt diesen Befehl sozusagen nochmal mit Limit und dann add Site und Retry. Jetzt versucht er sozusagen, also jetzt hat er schon ein paar Informationen gespeichert, was halt los ist, und überspringt dann halt einfach ein paar Sachen. Also in diesem Fall, okay, ging es sehr schnell. Er hat wieder das Problem, dass er es nicht machen konnte. Allerdings updatet er auch gerade den Cache nicht. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das im Kopf habe, wie das geht, aber versuchen wir es mal. Also es ist auch die letzte Rolle tatsächlich schon. Er ist da schon sehr weit gekommen. Genau. So, vielleicht. Ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher. So, und um das jetzt mal ein bisschen abzukürzen, führe ich das Ganze nur auf die LB-Server aus. Das ist das Praktische, wenn man verschiedene Playbooks hat, dann kann ich immer die ausführen, wo ich es halt gerade brauche. So, okay, es dauert auf jeden Fall länger. Also ich vermute, er versucht gerade nochmal seinen Cache zu updaten und zu gucken, ob er den diesmal wirklich nicht kriegt, weil das ist halt das Problem. Er hat es halt einmal schon versucht, die Sachen neu zu laden und das hat nicht geklappt. Ah, jetzt hat es geklappt, sehr gut. Er startet ihn neu, jetzt hat er ihn genau neu gestartet. Und eigentlich, genau, sehen wir jetzt bei meinem Load Balancer, ich habe hier diese Seite, das ist das, was ich meine. Ich gebe den Namen von diesem Host aus und eine ID und wenn ich das jetzt wiederhole, dann sehe ich halt, die ID geht immer weiter hoch und mein Host, der wechselt sich ab, weil ich da diesen Load Balancer vorhabe. Genau. Habe ich noch ein bisschen Zeit oder schon? Okay, sehr gut. Genau. Fragen dazu?
Ja, gäbe es, wenn man jetzt schon ein laufendes System damit quasi in Form gebracht hat, gibt es irgendwelche bestimmten Mechanismen extra für, sagen wir mal, ein Anwendungsupdate? Wenn man jetzt beispielsweise, wenn jetzt hier die Anwendungsserver irgendwie eine neue Versionsstand erreicht haben?
Also, das ist dann sehr spezifisch von der Anwendung her. Also zum Beispiel dieser Prozessmanager für diese Node.js-Applications, PM2, der hat dafür einen Mechanismus zum Beispiel. Also das wäre dann, ja, du kannst sowas natürlich irgendwie versuchen mit Ansible anzuwenden, aber häufig gibt es dafür ja eigentlich bessere Lösungen dann. Genau. Genau. Okay, also weitere Informationen, wie fängt man damit an? Ganz einfach, Python installieren, wenn ihr es noch nicht habt, Ansible installieren, vielleicht mit Pip zum Beispiel. Dann, wenn ihr einen Zielrechner habt, vielleicht da euren SSH-Key hinterlegen, also den Public Key, damit ihr euch dann mit SSH verbinden könnt. Ja, und dann könnt ihr erste Kommandos ausführen. Es gibt da den Befehl Ansible, mit dem könnt ihr einzelne Kommandos ausführen oder Ansible Playbook, um halt ganze Playbooks auszuführen. Es gibt übrigens ein nettes, ja, eine nette Funktion, Ansible Generate, die kommt zwar da nicht mit, sondern ist ein NPM, ja, eine Node-App sozusagen. Ansible Generate, die erzeugt euch quasi so eine Playbook-Struktur, wie ihr sie gerade bei mir gesehen habt. Dann am Anfang weiß man immer nicht so, wie soll man die ganzen Sachen nennen und das nimmt einem das so ein bisschen ab. Ja, dann kann man das Playbook ausführen. Das ist also, mehr braucht man eigentlich nicht. Das ist ganz nett. Keine Server oder sonst was. Genau, das ist hier dieser Ansible Generator. Oh, ist ein Python-Programm, kein Node-Programm. Okay. Genau. Und halt dieses Plugin für Visual Studio Code ist ganz nett, weil das halt einem so ein paar Sachen vorschlägt. Unter anderem halt auch dieses Ansible Vault-Programm halt ausführen kann. Ja, die Best Practices habe ich gerade versucht schon mal in meiner Live-Demo so ein bisschen anzuwenden, aber die sind auch bei Ansible auf der Seite natürlich dokumentiert und auch begründet, warum man das am besten so macht und nicht anders. Und hat halt auch auf jeden Fall den Vorteil, wenn man alle Playbooks so aufbaut, dann findet man sich auch schnell zurecht. Genau. Genau, was gibt's noch? Ansible Tower ist, wenn man es dann eher so im professionellen Umfeld verwenden möchte, ist quasi ja, so eine Art Master, wo man sich dann einloggen kann und auf Knopfdruck irgendwelche Ansible-Playbooks ausführen kann, wo man auch drüber Rechteverwaltung machen kann, dass halt nicht jeder User alle Playbooks auf alle Inventories anwenden kann. Solche Sachen. Das ist dann eher so, wenn man es wirklich im professionellen Umfeld verwenden möchte. Also nach oben hin ist keine Grenze. Ich glaube, das kostet dann auch. Also damit verdienen sich dann irgendwie so ein bisschen Geld. Aber zum Anfang und um also eigene Automatisierung zu machen, braucht man nichts als seinen eigenen Rechner. Genau, ja. Referenzen habe ich hier nochmal aufgeführt. Das sind alles Links. Also wenn ihr die Folien habt, könnt ihr da draufklicken. Die findet ihr aber halt auch, wie gesagt, auf GitHub, auf meiner Seite, also github.com/TobiasMende. Da findet ihr alles, also die Folien online und den ganzen Code von allem auch. Ja, vielen Dank.